Wir befinden uns bei dem Thema die Namen Gottes. Und zwar bei den zusammengesetzten Namen Gottes. Ich möchte heute anfangen mit dem Herrn der Herrscher. Und zwar lesen wir diesen Namen im ersten Buch Samuel in Kapitel 1. Es war ein Text, den wir erst gehört haben. 1. Samuel 1, Vers 3. Dieser Mann nun ging Jahr für Jahr hinauf aus seiner Stadt, um den Herrn der Herrscher anzubeten und ihm zu opfern in Silo. Dort aber waren Hophni und Phinehas, die beiden Söhne Elis, Priester des Herrn. Also es geht um den Eli, der hier geht, um den Herrn anzubeten, der Mann von Hanna. Und hier wird erwähnt, dass er ging, um den Herrn, der Herrscharen anzubeten. In manchen Übersetzungen heißt es auch in Anlehnung an das Hebräische, den Herrn Zebaot. Den Herrn Zebaot, den Herrn der Herrscharen. So, dann auch in Kapitel 4. Vers 4, da heißt es, und das Volk sandte nach Silo und ließ die Bundeslade des Herrn der Herrscharen, der über den Cherubim thront, von dort holen. Und die beiden Söhne Elis, Hophni und Phinehas, waren dort bei der Bundeslade Gottes. Hier auch wieder der Herr der Herrscharen. Und der Herr der Herrscharen bedeutet natürlich auch in Anlehnung an den Begriff, dass er der Herr ist über die himmlischen Herrscharen. Er befehligt die himmlischen Herrscharen, er ist Herr über diese Herrscharen. Und deswegen sehen wir auch seine große Macht, die sich auch darin ausdrückt, dass er diesen Befehl hat über die himmlischen Herrschern. Wir werden gleich noch zwei Aspekte betrachten, die mit dem Begriff in Zusammenhang stehen. Ich möchte aber noch zwei Stellen anschauen vorher, und zwar Jesaja 6. Und zwar, ich lese mal ab Vers 1. Im Todesjahr des Königs Usia sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron, und seine Säume erfüllten den Tempel. Seraphim standen über ihm, jeder von ihnen hatte 6 Flügel. Mit 2 bedeckten sie ihr Angesicht, mit 2 bedeckten sie ihre Füße, und mit 2 flogen sie. Und einer rief dem anderen zu und sprach: Heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscharen. Die ganze Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit. Da erbebten die Pfosten der Schwellen von der Stimme des Rufenden, und das Haus wurde mit Rauch erfüllt. Also auch hier sehen wir den Begriff der Herr der Herrscher in Verbindung mit der Heiligkeit Gottes, dass er heilig genannt wird und dass gesagt wird, die ganze Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit. Auch jetzt ist es natürlich schon so, wir können sehen, dass die ganze Erde von der Herrlichkeit des Herrn erfüllt ist. Nämlich wir sehen in seiner Schöpfung, dass er ein herrlicher Gott ist und dass er die Schöpfung herrlich gemacht hat. Aber so wie es hier erwähnt wird, erfüllt mit seiner Herrlichkeit, das steht noch aus. Dass es wirklich ganz sichtbar ist, dass seine Herrlichkeit die Erde erfüllt. Dieser Zeitpunkt liegt noch in der Zukunft, wird aber hier schon als gegenwärtig betrachtet und als Grundlage für die Anbetung Gottes. Und dann noch Hosea. Kapitel 12. Und zwar, ich lese mal ab Vers 3. Auch mit Juda hat der Herr einen Rechtsstreit und muss Jakob strafen, entsprechend seinen Wegen. Er wird ihm vergelten, entsprechend seinen Taten. Schon im Mutterschoß hielt er die Verse seines Bruders und in seiner Manneskraft kämpfte er mit Gott. Er kämpfte mit dem Engel und siegte, er weinte und flehte zu ihm. In Bethel hat er ihn gefunden und dort hat er mit uns geredet. Nämlich der Herr, der Gott der Herrscharen, dessen Gedenkname Herr ist. So kehre nun um zu deinem Gott, halte fest an Liebe und Recht und hoffe stets auf deinen Gott. Also hier ist ein kleiner Rückblick auf den Werdegang Jakobs. Hier wird erwähnt, wie er mit Gott kämpfte und wie er in diesem Kampf mit Gott siegte. Jakob hatte ja zu Gott gesagt, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Er hat so lange mit Gott gekämpft, bis Gott seiner Bitte nachgegeben hat und ihn erhört hat und ihm dieses Gebet gewährt wurde. Er hat also gekämpft und gesiegt. Und ihm war alles daran gelegen, an dem Segen des Herrn. Diese Aussage, eine positive Aussage. Und es gibt zwei Aussagen. Zum einen das Negative in Bezug auf den Werdegang Jakobs und auch das Positive, das hier erwähnt wird. Und hier wird dann gesagt, er soll umkehren, also Israel soll umkehren zu Gott, zu dem früheren Zustand, dass sie auf Gott vertrauen, auf ihn hoffen. Und hier wird der Ausdruck auch erwähnt, nämlich den Herrn, den Gott der Herrscharen, dessen Gedenkname Herr ist. Wieder hier diese vier Buchstaben, Herr, sehen wir auch daran, dass es hier groß geschrieben ist. Wir können also mit dem Herrn der Herrscharen verschiedene Dinge in Verbindung bringen. Und ein Bereich, der in Verbindung steht mit dem Namen, neben dem, was wir jetzt schon gesehen haben an den Versen, ist, dass der Herr der Herrscharen vertrauenserweckend ist. Wir schauen dazu eine Stelle an aus dem Buch der Könige. Und zwar in Kapitel 18, Vers 15. Und zwar, da geht es im Zusammenhang darum, es hatte nicht geregnet auf Erden, weil Elia gebetet hat, dass es nicht regnen soll. Und so war Trockenheit. Und der König Ahab war wütend auf Elia. Er hat ihm die Schuld gegeben daran, dass es nicht regnete. Und so wollte er Elia fangen lassen und hat in sämtliche Länder geschickt und nachgeforscht, ob Elia dort ist. Und jetzt möchte Elia sich dem Ahab zeigen. Und er trifft den Obadja und Obadja fürchtete den Herrn. Und Obadja hat Angst, zu Ahab zu gehen und zu sagen, Elia ist da, weil er befürchtet, dass Elia dann weggenommen wird von dem Geist des Herrn und er sich ihm doch nicht zeigt und Obadja bestraft wird. Und dann sagt Elia in Vers 15, Elia aber sprach, so wahr der Herr der Heerscharen lebt, vor dem ich stehe. Ich werde mich ihm heute zeigen. Hier möchte Elia betonen, diese Aussage ist vertrauenswürdig. Er bringt es in Verbindung mit dem Herrn der Heerscharen. Es ist vertrauenswürdig, dass er sich zeigen wird. So wahr der Herr der Heerscharen lebt. Wir kommen nachher nochmal auf diese Begebenheit zurück mit Elia, möchte aber in diesem Zusammenhang eine andere Stelle noch anschauen, und zwar aus Psalm 46. Und zwar Psalm 46, Vers 8. Da lesen wir, der Herr der Herrscharen ist mit uns, der Gott Jakobs ist unsere sichere Burg. Und die gleiche Aussage in Vers 12, der Herr der Herrscharen ist mit uns, der Gott Jakobs ist unsere sichere Burg. Also hier sehen wir, wie der Psalmist, und zwar die Söhne Koras, wie sie ihr Vertrauen auf den lebendigen Gott ausdrücken. Wir wissen ja, die Söhne Korahs haben dieses Gericht Gottes miterlebt, dieses Gericht, das über ihre Vorfahren kam, über ihre Eltern kam, und sie beten Gott voller Ehrfurcht an und sagen hier, dass der Herr schon mit ihnen ist und der Gott Jakobs eine sichere Burg ist, und somit ist der Herrscher, ein Gott, auf den man vertrauen kann, in dem man sich bergen kann, der eine Festung, eine Burg ist, ein Schutz vor allem Bösen, vor allem Übel. Und der Gläubige darf das im Vertrauen wissen. Der Gläubige darf auf den Herrn schauen, darf sich in ihm bergen und darf die Gewissheit haben, dass Gott eine sichere Burg ist. Er braucht sich nicht zu fürchten oder zu ängstigen. Es gibt viele Gründe, warum Gläubige Angst haben müssten. Sowohl im Alten Testament als auch im Neuen Testament. Es ist egal, zu welcher Zeit die Gläubigen leben. Sie sind immer geplagt von Anfechtungen, von Angriffen. Sie leben in einer Welt, die feindlich ist. Und sie haben einen Feind, der die Zerstörung der Seelen möchte und dafür arbeitet und umhergeht wie ein brüllender Löwe. Aber all das muss uns nicht ängstigen, sondern wir dürfen uns bergen im Herrn, der Herrscher, in diesem lebendigen Gott. Und so haben wir allen Grund, auf den Herrn zu vertrauen. Er ist selbst vertrauenserweckend. Er hat in der Vergangenheit den Seinen geholfen. Er hilft in der Gegenwart den Seinen und er wird in der Zukunft auch mit den Seinen sein und wird sie nicht aufgeben und nicht verlassen. Dann sehen wir natürlich in Verbindung mit dem Herrn der Herrscharen, dass Gott die Hilfe Israels ist. Deswegen wird der Herr der Herrscharen ja auch besonders im Alten Testament erwähnt. Er ist die Hilfe Israels. Und wenn wir zurückgehen zum Buch der Könige, da sehen wir eben in Kapitel 18, aus dem wir gerade gelesen haben, wie Elia die Baalspropheten herausfordert. Und zwar in Vers 22 lesen wir: Da sprach Elia zum Volk: Ich bin allein übrig geblieben als Prophet des Herrn. Die Propheten Baals aber sind 450 Mann. So gebt uns nun zwei Jungstiere und lasst sie den einen Jungstier erwählen und ihn in Stücke zerteilen und auf das Holz legen und kein Feuer daran legen. So will ich den anderen Jungstier zubereiten und auf das Holz legen und auch kein Feuer daran legen. Dann sollt ihr den Namen eures Gottes anrufen und ich will den Namen des Herrn anrufen. Und der Gott, der mit Feuer antworten wird, der sei Gott. Da antwortete das ganze Volk und sprach: Das Wort ist gut. Und ihr wisst, wie es weitergeht. In Vers 25 lesen wir, wie die Propheten Baals, oder ab Vers 25, wie die Propheten Baals ihren Baal dazu bewegen wollen, dass er mit Feuer antwortet. Ja, aber Baal antwortet nicht, es kommt kein Feuer. Und das heißt dann in Ende Vers 26, und sie hüpften um den Altar, den man gemacht hatte. Also sie machen alles, sie hüpfen, sie tun und rufen und schreien und ritzen sich und alles Mögliche, was so die heidnischen falschen Propheten taten, aber es kam keine Antwort. Und dann in Vers 27 lesen wir: Als es nun Mittag war, spottete Elia über sie und sprach: Ruft laut, denn er ist ja ein Gott. Vielleicht denkt er nach oder ist beiseite gegangen oder ist auf Reisen oder er schläft vielleicht und wird aufwachen. Ja. Also so drückt sich Elia aus. Und dann heißt es in Vers 48, und sie riefen laut und machten sich Einschnitte nach ihrer Weise mit Schwertern und Spießen, bis das Blut an ihnen herabfloss. Als aber der Mittag vergangen war, weissagten sie, bis es Zeit war, das Speisopfer darzubringen. Aber da war keine Stimme noch Antwort noch Aufhorchen. Also wir sehen ja dieses typische Gehabe der falschen Propheten, jetzt weissagen sie. Und wir können uns vorstellen, da hat sicher auch einer geweissagt, bald wird Baal antworten, aber es kam keine Antwort. Da sprach Elia zu dem ganzen Volk: Tretet heran zu mir. Als nun das ganze Volk zu ihm trat, stellte er den Altar des Herrn, der niedergerissen war, wieder her. Und Elia nahm 12 Steine nach der Zahl der Stämme der Söhne Jakobs, an denen das Wort des Herrn ergangen war: Du sollst Israel heißen. Und er lässt jetzt Wasser daran gießen, damit auch niemand auf die Idee kommt, da ist irgendwie schon Feuer da oder dass es noch schwieriger ist, das anzuzünden. Und dann in Vers 36 sehen wir sein Gebet. Es geschah um die Zeit, da man das Speisopfer darbringt, da trat der Prophet Elia herzu und sprach, O Herr, du Gott Abrahams, Isaaks und Israels, lass sie heute erkennen, dass du Gott in Israel bist und ich dein Knecht und dass ich dies alles nach deinem Wort getan habe. Erhöre mich, O Herr, erhöre mich, damit dieses Volk erkennt, dass du, Herr, Gott bist und damit du ihr Herz zur Umkehr bringst. Da fiel das Feuer des Herrn herab und verzehrte das Brandopfer und das Holz und die Steine und die Erde. Und es leckte das Wasser auf im Graben. Als das ganze Volk dies sah, da fielen sie auf ihr Angesicht und sprachen, der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Elia aber sprach zu ihnen, fangt die Propheten Baals, dass keiner von ihnen entkommt. Und sie fingen sie. Und Elia führte sie hinab an den Bach Kison und schlachtete sie dort. Also wir sehen hier diese Begebenheit und wie dann Elia am Ende betet, dass es regnet und es kommt Regen. Ja, hier sehen wir, wie der Herr gewirkt hat, wie er das Volk zur Umkehr gebracht hat und wie die Baalspropheten dann durch ihn geschlachtet wurden. Wir sehen hier das große Wirken Gottes. Und wie verhält sich Elia dann? Wir müssen ja denken, durch diese Erfahrung ist er jetzt noch mehr gestärkt im Glauben, und ohne Angst, weil er gesehen hat, wie Gott mächtig wirkt, wie Gott auf sein Gebet hört, wie Gott hier geantwortet hat und wie Gott dieses Volk zur Umkehr geführt hat. Aber wie es so oft ist, nachdem jemand so etwas erlebt hat, er wird entmutigt. Und in Kapitel 19 sehen wir dann, wie er vor Isabel flieht. Derjenige, der die Propheten geschlachtet hat, die Falschen, er flieht jetzt vor einer Frau, hat Angst vor einer Frau und flieht um sein Leben. Das lesen wir alles in Kapitel 19. Und in Vers 14 lesen wir dann, er sprach, ich habe heftig geeifert für den Herrn, den Gott der Herrscher. Also hier lesen wir, wie Elia diesen Begriff erwähnt. Er hat geeifert für den Gott der Herrscher. Denn die Kinder Israels haben deinen Bund verlassen, deine Altäre niedergerissen und deine Propheten mit dem Schwert umgebracht. Und ich allein bin übrig geblieben und sie trachten danach, mir das Leben zu nehmen. Aber der Herr sprach zu ihm, kehre wieder auf deinem Weg zurück zur Wüste und wandere nach Damaskus und geh hinein und salbe Hazael zum König über Aram. Auch sollst du Jehu, den Sohn Nimsis, zum König über Israel salben. Und Elisa, den Sohn Safats von Abel-Mechola, sollst du zum Propheten salben an deiner Stelle. Und es soll geschehen, wer dem Schwert Hazaels entflieht, den soll Jehu töten. Und wer dem Schwert Jehus entflieht, den soll Elisa töten. Ich aber habe in Israel 7000 übrig bleiben lassen, nämlich alle, die ihre Knie nicht gebeugt haben vor Baal und deren Mund ihn nicht geküsst hat. Also hier sehen wir, wie dieser Herr der Herrscher antwortet. Elia hat geeifert, aber er hat sich getäuscht in dem Sinne, dass er der Einzige ist, der übrig ist. Denn Gott, der Herr der Herrscher, hat 7000 Mann übrig bleiben lassen, die ihre Knie nicht gebeugt haben vor dem Baal. Und so war Elia nicht allein, sondern der Herr verheißt hier, wie er Rettung schaffen wird in Israel, wie er dafür sorgen wird, dass die Baalspropheten ausgerottet werden. Und so können wir an dieser Begebenheit auch sehen, dass der lebendige Gott, der Herr der Herrscher, die Hilfe Israels ist. Und so auch im Buch Jesaja. In Kapitel 1. Auch da sehen wir das Prinzip einer Auswahl Gottes, eines Überrestes. Und zwar in Vers 7 sehen wir erstmal eine niederschmetternde Aussage. Da heißt es, euer Land ist verwüstet, eure Städte sind mit Feuer verbrannt. Fremde fressen euer Land vor euren Augen und es ist verwüstet, wie von Fremden verheert. Und die Tochter Zion ist übrig geblieben wie eine Hütte im Weinberg, wie ein Wachthäuschen im Gurkenfeld, wie eine belagerte Stadt. Hätte uns der Herr der Herrscharen nicht einen geringen Überrest übrig gelassen, so wären wir wie Sodom gleich wie Gomorra geworden. Also das Gericht Gottes ist über das Volk Israel gekommen. Das Volk Israel ist gerichtet und verwüstet worden. Jerusalem ist noch übrig, wie hier erwähnt wird, wie ein Wachthäuschen im Gurkenfeld. Und dann die Aussage, wenn der Herr der Herrscher nicht einen Überrest hätte übrig gelassen, dann wären sie wie Sodom und wie Gomorra geworden. Und wir wissen, Sodom und Gomorra sind vollständig vernichtet worden. Also wenn es nicht um die Gnade und um die Hilfe Gottes wäre, dann wäre das ganze Volk Israel vernichtet und zerstört worden. Aber der Herr der Herrscharen, er hat dafür gesorgt, dass ein Überrest übrig bleibt. Und so sehen wir dieses Prinzip des Überrestes immer wieder in der Schrift. Der Herr hat einen Überrest, den er sich übrig bleiben lässt. Und so gibt es einen Fortbestand des Volkes Gottes durch diesen Überrest. Und in dem Sinne ist trotz allem Leid, trotz allen Gerichten, die Gott über das Volk Israel bringt, der Herr, der Herrscher, die Hilfe Israels. Und dann noch eine Stelle in Bezug auf die Hilfe Israels finden wir in Maleachi. Im letzten Buch des Alten Testamentes. In Kapitel 3, ich lese ab Vers 13. Ihr habt harte Worte gegen mich ausgestoßen, spricht der Herr. Aber ihr fragt, was haben wir untereinander gegen dich geredet? Also erstmal eine Anklage Gottes gegen Israel. Ihr habt harte Worte gegen Gott geredet. Und sie fragen ganz unschuldig, was haben wir gegen dich geredet? Eine typische Verhaltensweise der Menschen, wenn sie angeklagt werden, was haben wir denn Falsches gemacht? Ihr habt gesagt, aber die Antwort des Propheten kommt, ihr habt gesagt, es ist umsonst, dass man Gott dient, und was nützt es, seine Ordnung zu halten und vor dem Herrn der Herrscharen in Trauer einherzugehen? Hier der Herr der Herrscharen, vor ihm in Trauer einherzugehen, also Trauer über die Sünde. Trauer über das Unrecht, über das Böse. Und nun preisen wir die Übermütigen glücklich, denn die, welche Gesetzlosigkeit verüben, stehen aufrecht, und die, welche Gott versucht haben, kommen davon. Also hier das Volk drückt sich so aus, es sagt, die Menschen, die Gott fürchten, denen geht's schlecht. Und die Menschen, die Gott nicht fürchten, die seine Gebote missachtet, denen geht's gut. Und diese Aussage, diese Rede gefällt Gott nicht. Und tatsächlich ist es so, dass wir auch beobachten können, dass Gläubige durch viele Bedrängnisse hindurch müssen. Gläubige sind auch besonders das Ziel der Angriffe des Widersachers und der Angriffe der Welt. Und weil Gläubige sich zum Herrn halten und ihm treu sind, müssen sie durch Bedrängnisse durch die Ungläubige nicht durch müssen. In diesem Hinsicht ist es von der Beobachtung in der Praxis sehr wohl oft so, dass es so aussieht, dass es den Gläubigen schlechter geht als den Ungläubigen. Das trifft natürlich nicht in allen Bereichen zu. Denn wenn wir einfach die Herzensangelegenheit anschauen, dann wissen wir, dass Gläubige Frieden mit Gott haben. Und in dem Sinne haben sie den Ungläubigen alles voraus, dass sie den Herrn haben, alles mit ihm anbefehlen dürfen und wissen, der Herr sorgt für sie. Von der Seite her, da geht es den Gläubigen weit besser als den Ungläubigen. Und wir wissen auch, wie viel Unglück dadurch kommt, einfach auch Unglück im praktischen Leben, dadurch, dass die Menschen den Herrn nicht fürchten. Nichtsdestotrotz, je nachdem, wo man sich befindet, ob man in einem Land ist, in dem man sehr viel Verfolgung erleidet oder andere Bedrängnisse durchmacht, trifft die Aussage durchaus auch zu eben auf die Heiligen. In Vers 16 lesen wir es, da besprachen sich die miteinander, welche den Herrn fürchteten, und der Herr achtete darauf und hörte es, und ein Gedenkbuch wurde vor ihm geschrieben für die, welche den Herrn fürchten und seinen Namen hochachten. Also hier wird ein Gedenkbuch geschrieben. Also es gibt solche, die haben da nicht mitgemacht. Die haben nicht schlecht über den Herrn geredet, sondern sie haben den Herrn gefürchtet. Und es wird ein Gedenkbuch geschrieben. Das heißt, der Herr gedenkt daran, wer sind diejenigen, die seinen Namen hochachten. Das wird in einem Gedenkbuch niedergeschrieben und es ist beim Herrn nicht vergessen. Und sie werden von mir, spricht der Herr der Herrscharen, als mein auserwähltes Eigentum behandelt werden und an dem Tag, den ich bereite, und ich will sie verschonen, wie ein Mann seinen Sohn verschont, der ihm dient. Also hier wieder der Herr der Herrscharen. Wir sehen auf der einen Seite, der Herr der Herrscharen wird von den Ungläubigen erwähnt, aber auch hier wird der Herr der Herrscharen erwähnt als derjenige, der die Seinen bewahrt und vor dem Gericht verschont. Dann werdet ihr wieder sehen, was für ein Unterschied besteht zwischen dem Gerechten und dem Gesetzlosen, zwischen dem, der Gott dient, und dem, der ihm nicht dient. Also es wird ein Gericht kommen, und das Gericht wird dann in Vers 19 auch erwähnt. Da ist es, denn siehe, der Tag kommt brennend wie ein Ofen. Es kommt ein Gericht, es kommt der Tag des Herrn über die Erde, und das wird ein Gericht sein, brennend wie ein Ofen. Es wird ein Gericht mit viel Feuer sein. Da werden alle Übermütigen und alle, die gesetzlos handeln, wie Stoppeln sein. Und der kommende Tag wird sie verbrennen, spricht der Herr der Herrscharen, so dass ihnen weder Wurzel noch Zweig übrig bleibt. Also das Gericht Gottes wird kommen, es wird schrecklich sein, es wird mit Feuer sein, es wird alles verbrennen. Aber dieses Gericht wird die Gottlosen treffen. Das wird diejenigen treffen, die den Herrn der Herrscharen nicht fürchten. Wir sehen, dieses Gericht kommt vom Herrn der Herrscharen, aber es ist auch der Herr der Herrscharen, der die Seinen bewahrt. In Vers 20 lesen wir deshalb, euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen und Heilung wird unter ihren Flügeln sein. Und ihr werdet herauskommen und hüpfen wie Kälber aus dem Stall. Und ihr werdet die Gesetzlosen zertreten, denn sie werden wie Asche sein unter euren Fußsohlen an dem Tag, den ich machen werde, spricht der Herr der Herrscharen. Also der Herr macht einen Unterschied zwischen denen, die gottlos handeln, und die Trübsalzeit wird auch ein besonderes Gericht sein über die Gottlosigkeit der Welt, und denen, die den Namen Gottes fürchten. Sie brauchen das Gericht nicht zu fürchten, sondern ihnen wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen. Und die Sonne der Gerechtigkeit ist auch hier eine Anspielung auf den Messias, auf den Herrn selbst, der die Seinen bewahren wird. Dann werden sie herauskommen, heißt es, und hüpfen wie Kälber aus dem Stall oder hüpfen wie die Mastkälber, je nachdem nach Übersetzung. Und das muss eindrücklich sein, ja, wenn die Kälber herausgelassen werden nach einem langen Winter und wieder auf die Wiesen dürfen, wie sie dann hüpfen und sich freuen. Und so wird es verglichen mit den Gläubigen, wie sie sich dann freuen, wenn der Herr seine Gerechtigkeit zeigt und wenn ihnen die Sonne der Gerechtigkeit aufgeht. Dann, dass sie die Gesetzlosen zertreten werden, ist natürlich ganz speziell auf das Volk Israel bezogen. Sie werden die Gesetzlosen zertreten und werden von Gott befähigt werden, gegen die Gesetzlosen vorzugehen. In dem Zusammenhang zieht sich darauf. Wir wissen aber, dass auch Nicht-Israeliten, also Nicht-Juden in der Trübsalzeit, zum Schwert greifen werden und Babylon angreifen werden und Babylon erobern werden. Aber darauf bezieht sich jetzt diese Stelle nicht. Wir sehen aber hier dieses Prinzip, der Herr der Herrscharen bringt das Gericht, aber der Herr der Herrscharen hält sich einen Überrest zurück und er bewahrt die Seinen. Er bewahrt sie und somit ist er die Hilfe Israels. So viel zum Herrn der Herrscharen. Ich möchte auf den nächsten zusammengesetzten Namen eingehen, und zwar Jahwe Jireh, was bedeutet, der Herr wird sorgen. Der Herr wird sorgen. Habt ihr diesen Namen schon mal gehört? Der Herr wird sorgen. Für was wird er denn sorgen? Wir schlagen das erste Buch Mose auf, also wieder zurück. Kapitel 22. Worum geht es in Kapitel 22? Da geht es um die Prüfung Abrahams. In Vers 1 lesen wir, und es geschah nach diesen Begebenheiten, da prüfte Gott den Abraham und sprach zu ihm, Abraham, und er antwortete, hier bin ich. Und er sprach, nimm doch deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, Isaak, und geh hin in das Land Moria und bringe ihn dort zum Brandopfer dar, auf einem der Berge, den ich dir nennen werde. Also hier wird Abraham aufgefordert, seinen einzigen Sohn, den Verheißenen, als Brandopfer darzubringen. Also sein verheißener Sohn, derjenige, durch den der Same kommen sollte, durch den Abraham diese Verheißungen, diese Versprechungen gemacht wurden. Und jetzt sagt Gott zu ihm, bringe ihn als Brandopfer dar. Das ist sicher eine sehr große Glaubensprüfung. Abraham ist gehorsam, er zieht hin mit seinem Sohn. Und ist bereit, ihn als Opfer darzubringen. Wir lesen dann in Vers 9, und als sie an den Ort kamen, den Gott ihm genannt hatte, baute Abraham dort einen Altar und schichtete das Holz darauf, und er band seinen Sohn Isaak und legte ihn auf den Altar, oben auf das Holz. Und Abraham streckte seine Hand aus und fasste das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Da rief ihm der Engel des Herrn vom Himmel her zu und sprach, Abraham, Abraham, und er antwortete, hier bin ich. Also wir sehen, wie Abraham bis zum Äußersten geht und bereit ist, das Messer zu fassen und seinen Sohn zu töten, zu schlachten, um ihn als Opfer darzubringen. Menschlich gesehen unvorstellbar, dass jemand fähig ist, so weit zu gehen und seinen Sohn zu opfern. Aber Abraham hat im Glauben gehorcht und hat im Glauben das ausgeführt. Es ist natürlich so, Gott hat ja an sich in seinen Geboten nie geboten, dass Väter ihre Söhne opfern sollen. Und später, als die Israeliten ihre Söhne geopfert haben, nämlich dem Moloch, klagt Gott sie ganz scharf an. Er sagt, was ich ihnen nie geboten habe, was mir niemals in den Sinn gekommen wäre, das haben sie getan. Aber hier, zu diesem Zeitpunkt, gab es auch noch kein ausdrückliches Verbot. Abraham hätte sowas nicht von sich aus gemacht, aber Abraham konnte sich jetzt auch nicht auf ein Wort Gottes berufen und sagen, es ist ja verboten, den eigenen Sohn zu opfern. Und von daher hat er es erstmal so als Gebot Gottes aufgefasst, aber hat im Vertrauen darauf gehandelt, dass Gott seinen Sohn auferwecken kann. Er hat im Vertrauen auf die Auferstehung gehandelt, dass er wusste, im Vertrauen darauf, dass er wusste, Gott wird ihn auferwecken und so wird er doch noch Nachkommen bekommen. Also er geht so weit und möchte ihn schlachten und da ruft Gott ihm zu, im letzten Augenblick kann man sagen, ruft Gott ihm zu und sagt dann, lege deine Hand nicht an den Knaben und tue ihm gar nichts. Denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest, weil du deinen einzigen Sohn nicht verschont hast, um meinetwillen. Da erhob Abraham seine Augen und schaute, und siehe, da war hinter ihm ein Widder, der sich mit seinen Hörnern im Gestrüpp verfangen hatte. Und Abraham gibt ging hin und nahm den Widder und brachte ihn als Brandopfer dar anstelle seines Sohnes. Und Abraham nannte den Ort: Der Herr wird dafür sorgen. So dass man noch heute sagt, auf dem Berg wird der Herr dafür sorgen. Und hier jetzt der Name Gottes, der Herr wird dafür sorgen, oder der Herr wird sorgen, Jahwe Jireh, ist somit zu einem Titel Gottes geworden, der Herr sorgt. Und es geht nicht um das Sorgen allgemein, sondern es geht um das Sorgen für ein stellvertretendes Opfer. Der Herr sorgt für ein stellvertretendes Opfer, das hier letztendlich dann dargebracht wurde. Nämlich der Widder, den er dann darbringt, der ohne Makel war. Er hat sich mit den Hörnern verfangen. Und weil er sich mit den Hörnern verfangen hatte, hatte er auch keinen Makel. Ihn bringt er dar. Und da sehen wir, der Herr sorgt dafür, hat noch eine viel tiefgehendere Bedeutung. Denn wir wissen, das, was Abraham nicht tun musste, hat Gott letztendlich getan. Gott hat es getan, indem er Jesus Christus geschickt hat, seinen eigenen Sohn. Und er hat seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Er hat aus Liebe zu uns seinen Sohn geschickt. Und da sehen wir, er hat von Abraham nicht etwas verlangt, was er selber nicht bereit wäre zu tun. Nur bei Abraham war es so, er hat gesagt, stopp, du musst es nicht tun. Aber mit seinem eigenen Sohn hat er es getan, er hat ihn dahingegeben und so hat er für ein stellvertretendes Opfer gesorgt. So wie er bei Abraham für ein stellvertretendes Opfer gesorgt hat, hat Gott durch Jesus Christus ein stellvertretendes Opfer hingegeben. Jesus Christus ist an unserer Stelle, an der Stelle derjenigen, der darauf vertrauen, gestorben. Er war an unserer Stelle und somit ist er unser stellvertretendes Passahlamm, unser stellvertretendes Opfer. Und wir sehen, der Herr hat gesorgt. Der Herr hat gesorgt, wie er es verheißen hat im Alten Testament, dass er für ein Opfer sorgt. Wenn er nicht für dieses Opfer gesorgt hätte, dann hätten wir keine Hoffnung, keine Möglichkeit, gerettet zu werden. Aber weil er uns so sehr geliebt hat, wie wir in Johannes 3, Vers 16 lesen, hat er eben seinen Sohn geschickt, damit jeder, der ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Wer glaubt, wird gerettet. Wer glaubt, kommt in den Genuss, kann man sagen, dieses stellvertretenden Opfers. Wer glaubt, wird frei von aller Schuld und Sünde und muss selbst nicht mehr ins Gericht. Wir alle hätten dieses Gericht verdient, aber der Herr, der sorgen wird, ja, ist in Zukunft. Der Herr wird dafür sorgen. Der Herr, der sorgen wird, hat dafür gesorgt. Er hat sein Wort gehalten. Und hiermit möchte ich schließen mit diesem Namen Gottes. Der Herr wird dafür sorgen. Jahwe Jireh.